guten Morgen. So schön, euch alle zu sehen. Ja, ich glaube, es wird mir auch schon, der Gottesdienst manchmal auch von der Stimme her schon ganz schön gefordert gerade, ja? Von der Höhe her. Manche werden gefordert sein, dem Kriegerbeispiel zu folgen in Bezug auf Familie. Und ich war neulich auch schon rausgefahren, weil ich habe jemanden getroffen. Der ist Dozent zum theologischen Seminar, der war im Krankenhaus. Und der war im Krankenhaus und dann hat er erzählt, er ist mit den Krankenpflegern ins Gespräch gekommen und hat sich ganz gut so mit dem unterhalten und dann ist irgendwie rausgekommen, dass der Krankenpfleger gerade fastet. Und dann hat er ganz fröhlich gesagt, naja, fasten Sie auch manchmal, sind Sie auch Christ? Und dann hat der Krankenpfleger ihn bloß angeschaut und hat gesagt, nee, aber er fasst eine ganze Woche dafür, dass Familien kaputt gehen in Deutschland. Jetzt hat sich herausgestellt, er ist Satanist, dieser Krankenpfleger. Und diese Geschichte war eine von etlichen Wiederholungen, die ich in den letzten Tagen so erlebt habe. In Deutschland. Leute, die dafür fasten, dass Familien kaputt geht. Ich habe das mal hier erzählt, irgendwie im Zusammenhang mit den Getaway Days. Aber für mich ist es nochmal so frisch, dieses Ereignis. Wir waren ja letzten Herbst, im November oder so, waren wir in Berlin bei einer Gruppe, die im Sommer bei uns war. Das waren 16 Jugendliche, von denen kannte keiner Familie, so wie du und ich sie wahrscheinlich beschreiben würden. Ein Mann, eine Frau und Kinder. Das kannten die nicht, dieses Modell. Die hatten zwischen 3 und 8 verschiedene, was weiß ich was für Konstellationen und zwischen 3 und 15 Geschwister, alle von denen, von verschiedenen Partnern. Wenn du mal ins Wörterbuch reinschaust, ist noch total konservativ, mal gemerkt, da steht erstens als Erklärung für Familie aus einem Ehepaar oder einem Elternteil oder mindestens einem Kind bestehende Lebensgemeinschaft. Und dann steht noch drin, eine Gruppe aller miteinander in Anführungszeichen blutsverwandten Personen oder eine Sippe. Aber wenn du das gesellschaftliche Verständnis von Familie mal anschaust, ist es ja ganz anders mittlerweile. Viele würden sagen, es ist halt eine Lebensgemeinschaft oder da, wo halt Menschen irgendwie zusammenwohnen. Ich habe neulich ein Beispiel gelesen, ich lese es mal langsam, versuche mal dem zu folgen. Eine 61-Jährige aus Nebraska hat als Leihmutter ihre eigene Enkeltochter auf die Welt gebracht. Damit erfüllte sie den Kinderwunsch ihres Sohnes und seines Partners, dessen Schwester hatte die Eizelle gespendet. Ihr Fazit war, jetzt sind wir endlich glückliche Familie. Jetzt sagen die meisten in Amerika, aber bei uns im Schwabenland ist es ja noch anders. Ich habe neulich mit einer Frau gesprochen, die auf einer Frühchenstation arbeitet. Die hat mir erzählt von einer 65-jährigen Frau und ihrem 74-jährigen Bruder, die zusammen nie geheiratet waren, immer alleinstehend waren, die einen Bauernhof hatten und irgendwann gemerkt haben, ja, wir brauchen ja jetzt irgendwie auch Erben, sonst geht es ja mit dem Hof nicht mehr weiter. Dann sind sie, ich glaube, nach Frankreich, haben da Eizelle transplantieren lassen, weil das darfst du in Deutschland nicht machen, und dann haben sie von irgendjemandem irgendwelche Spermien bekommen in Deutschland und haben dann das befruchtet, das Ganze. Dann kam das Kind auf die Welt und der erste Satz von der Frau war, der hat aber dunkle Haare, wir hatten doch blonden bestellt. Aber ist ja eigentlich auch egal, Hauptsache die Familie geht weiter. Was ist denn überhaupt Familie? Was hat sich Gott damit vorgestellt? Ich glaube, um Familie überhaupt mal ansatzweise verstehen zu können, muss man erstmal das größere Bild, das im Moment noch gar nichts mit Familie zu tun hat, einmal anschauen, und zwar Jesus. Jesus Christus ist das Leben. Und alles, was kurzfristig oder vor allem auch längerfristig zum Leben führt, das ist im Sinne von Jesus. Wenn man sich das vor Augen hält, ich glaube, da sind ganz viele Dinge und ganz viele Fragen in Bezug auf die Bibel und so weiter ganz einfach zu beantworten. Jesus ist das Leben. Und deswegen ist immer die Frage, für das, was ich tue, für die Art und Weise, wie ich Dinge sehe, führt das zum Leben, vor allem längerfristig, auch in Bezug auf das Thema Familie. Wenn man Familie mal verstehen will, so wie Gott sie sich vorgestellt hat, dann muss man echt ganz an den Anfang hergehen, und zwar vor dem Sündenfall. Sündenfall, das ist so ein Wort, das kennt manche vielleicht gar nicht, aber das ist das, wo es eigentlich nur bergab geht, könnte man sagen. Da, wo der Mensch das versaut hat. Das, was Gott eigentlich für uns Menschen so vorbereitet hat. dass alles perfekt ist und alles wunderschön ist. Und über seine Schöpfung ganz am Anfang, da hat Gott gesagt, es ist sehr gut. Das ist eigentlich logisch. Gott ist perfekt und deswegen war alles, was er gemacht hat, auch perfekt. Da lesen wir einfach mal ein paar Sätze vor. Die kennt vielleicht jeder aus der Bibel. Im 1. Mose Kapitel 2. Da ist so eine ganz kurze Beschreibung. 1. Mose 2, Vers 21 bis Vers 25. Da kann man lesen, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin, deswegen in dieser Übersetzung noch Männin, weil es im Hebräischen eigentlich keine zwei unterschiedlichen Wörter gibt, nur die Endsilbe hinten ist anders, also Mann und Männin, von meinem, Entschuldigung, heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und dann steht schon dieser Satz drin. Ganz am Anfang, bevor es überhaupt bergab ging, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das ist so ein Schlüssel. Das ist Familie. Ein Mann, eine Frau und Kinder. Und irgendwann kommt dann der Punkt, an dem ein Sohn seine Mutter und seinen Vater verlässt, seine Frau anhängt und der Kreislauf geht wieder von vorne los. Oder halt andersrum, dass die Tochter halt dann geht. Und weißt du, wenn du diesen Kreislauf anschaust, diesen simplen kleinen Kreislauf, der führt immer zum Leben. Wenn du das mal auf 5 Jahre anschaust, führt immer zum Leben. Wenn du es auf 1000 Jahre anschaust, führt es genauso zum Leben. Dieser Kreislauf führt immer zum Leben. Dann kam der Sündenfall. Und auf einmal war der Mensch nicht mehr perfekt, sondern voller Fehler, würden wir heute sagen. Und das Interessante ist ja, wir tun immer genau das, was wir sind. Zumindest in Extremsituationen. Gott ist gut und deswegen ganz logisch, alles, was Gott tut, ist gut. Der Mensch war perfekt am Anfang und alles, was er getan hat damals, war genauso, wie Gott sich das vorgestellt hat. Dann ist der Mensch schuldig geworden, hat einen Fehler gemacht, in Anführungszeichen, wurde fehlerhaft und dadurch ist alles, was er tut, immer wieder von Fehlern behaftet. Wenn wir uns Menschen mal anschauen, es ist eigentlich unglaublich, wie brillant wir Menschen sind. Ich weiß nicht, ob man mal Gedanken darüber gemacht hat, das braucht man auch nicht verstecken. Natürlich kann man sagen, das ist Gott, der uns das schenkt, aber es ist schon Wahnsinn. Aber weißt du, selbst die beste, perfekteste Erfindung ist doch nicht perfekt. Und oftmals merkt man es nicht am Anfang. Am Anfang sind alle begeistert, aber dann Jahrzehnte oder vielleicht sogar erst Jahrhunderte später merkt man, war doch nicht so gut. Das Problem ist, wir Menschen, wir können es nicht mehr rückgängig machen, wenn es mal ins Laufen gekommen ist. Ganz im Gegensatz zu Gott. Einfach so ein Beispiel, Verbrennermotor. Das war so ein Ding, da hat am Anfang gedacht, jeder fantastisch, phänomenal, perfekt, hat nur Vorteile fürs Leben. Mittlerweile hat man gemerkt, ja, das bringt auch seine Probleme und seitdem sind sie dran, Löcher zu stopfen. In dem ein Problem, und kaum haben sie das gesagt, schon kommt das nächste hoch. Und so geht der Kreislauf weiter. Und egal, was der Mensch tut, das wird nicht besser werden. Das ist ein nie endender Kreislauf. Und mittlerweile machen wir in Deutschland es als Gesellschaft auch so als Familie. Wir versuchen zu entwickeln, neu zu erfinden und kurzfristig machen das alles mal ganz gut, ganz nett ausschauen. Aber längerfristig wird es immer zum Tod und zum Elend und zum Verderben. Was kurzfristig und kurzfristig oft so toll aussieht, entpuppt sich dann, wenn man mal auf längere Sicht hinschaut, als doch nicht so ideal. So sagen halt wir Menschen das dann völlig überraschend. Und weißt du, ich persönlich finde es verständlich, dass wir Menschen immer wieder versuchen, die Dinge zu verbessern oder zu adaptieren, wenn wir merken, das hat irgendwie nicht so hingehauen. Ist ja ganz klar, wenn man persönlich mal was gescheitert ist, dass man dann denkt, okay, dann muss man es halt irgendwie anders machen. Vielleicht funktioniert es dann besser so. Und wir träumen davon, von perfekten und harmonischen Familien. Aber weißt du, um das zu haben, dürfte keiner von uns Teil davon sein. Du und ich auch nicht. Denn du selber wirst dich nie los. Und genau das ist das Problem in Bezug auf Familie. Und genau deswegen ist auch Gottes Familienmodell so wunderbar. Obwohl ich bin, wie ich bin, will es Gott ermöglichen, dass ich Teil sein darf von der stärksten Zelle der Gesellschaft. Mit allen Freuden und mit allen Herausforderungen. Und ich kann ganz ehrlich sagen, ich bin unendlich dankbar, dass ich Familie habe. Ich gehe gerne nach Hause, fast immer. Und gleichzeitig gibt es nichts auf der Welt, was mich mehr herausfordert. Also die ganzen Predigtdienste, die ganzen Getaway-Days, ist auch herausfordernd. Aber die Beziehung zu meinen Kindern und zu meiner Frau, das ist das, was mich am meisten herausfordert. Und am liebsten würde ich manchmal alles kurz und klein schreiben und abhauen. Aber was ist denn überhaupt eine normale Familie, auch so wie wir das heute sehen, selbst als Christen? Ich glaube vor allem, das Verständnis von Familie von uns Christen ist manchmal ganz schön begrenzt oder unvollständig. Ich habe da neulich, also ich habe da sehr viele verschiedene Sachen dazu gelesen. Und da habe ich unter anderem was gelesen von dem Andreas Walesa und Ulrich Giesekus. Und auch beide Christen, der eine ist Theologe, der andere Psychologe. Und die haben geschrieben, die Vorstellung, dass ein normaler Haushalt aus einem verheirateten Paar und seinen gemeinsamen Kindern besteht, hat es in der Weltgeschichte vor 1900 in keiner Kultur jemals gegeben. Das gibt es erst seit der Industrialisierung. Menschen lebten in mehreren Generationen auf einem Hof, bei Nomaden in einem Zeltverbund und teilten sich nicht nur die Viehherden und das Essen, sondern auch die Aufsichtspflicht für ihre Kinder. Mit vielen Kindern in jeder Familie gab es für jeden junge Eltern und jüngere unverheiratete Geschwister oder von den älteren Geschwistern schon wieder Nichten und Neffen. Dann war da vielleicht noch eine alte, halbblinde Urgroßmutter und nicht zuletzt Nachbarn, mit denen man zusammen aufgewachsen war und denen man vertrauen konnte. Fast alle Menschen starben in dem Dorf, in dem sie geboren wurden. Mit der Industrialisierung begann der Run auf die großen Städte und die kleinen Mietwohnungen und damit verbunden die Zerstörung des siebten Verbandes und die Entstehung der heute normalen Familie, bestehend aus Vater, Mutter und Kind. Die Väter brachten aus der Großfamilie die Idee mit, dass der Mann das Oberhaupt der Familie sei und an der Stelle von wenigen, in Klammer, und sicherlich auch wohlwollenden weisen Alten, die die Sippe meist nur für ein paar Jahre führten, weil sie danach starben, traten unzählige kleine Herrscher, die im besten Fall gelegentlich gereizt waren und im schlimmsten Fall ihre Familie ein Leben lang tyrannisierten. Junge Eltern waren überfordert mit kleinen Kindern, für die sie nun 7 Tage in der Woche 24 Stunden am Tag zuständig waren. Mütter vereinsamten zwischen ihrer nie endenden Arbeit am Herd und der Waschküche. Väter arbeiteten 6 Tage in der Woche von morgens bis abends außer Haus und verloren den Kontakt zu ihren Kindern. Immer häufiger wurde die Kleinfamilie zur emotionalen Katastrophe mit Gewalt, Missbrauch und Alkoholsucht. Die Väter, die den Generationen vorher meistens für die Erziehung der Söhne zuständig waren, besonders durch die Berufsausbildung, die die Söhne fast nur vom Vater erhielten, wurden auf einmal nur noch zu Ernährung. Also der Mensch hat versucht, sich anzupassen, den Einflüssen in der Gesellschaft. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Einen anderen Artikel gelesen, der hat hier geschrieben, die Personalchefs zählten in den 80er Jahren verheiratete Väter zu den stabilsten Mitarbeitern einer Firma. Als solche, die weniger krank, weniger konfliktträchtig und weniger leistungsschwach waren als andere. Das hat sich geändert. Warum? Weil ihnen ihr trautes Heim nicht viel Glück allein, dafür aber viel Stress und Doppelbelastung bereitet und sie von dort aus entsprechend unausgeruht und genervt zum Arbeitsplatz kommen. Und vor allem uns christlichen Männern wird immer wieder zur Last gelegt, dass wir zwar sonst überall total christlich leben und es ernst nehmen, aber in der Familie oft völlig versagen. Überstellen. Herrschend. Und ich habe in meinen Reisediensten hunderte von Leuten kennengelernt, tausende in den letzten Jahren. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich glaube, da ist teilweise wirklich viel dran. Wie sieht es aus in unseren Familien und zu Hause? In der Bibel findet es jetzt ganz viele unterschiedliche Geschlechter und Altersgruppen und unterschiedliche Rollen. Und als ich angefangen habe, das mal zu studieren, Das hat mich total fasziniert. Wenn wir das ernst nehmen würden, jeder die Rolle oder die Rollen, manchmal haben wir verschiedene Rollen, wie die Biene es beschreibt, dann wäre ganz sicher nicht alles einfach. Aber es wäre vieles anders. Und wir wollen uns jetzt einfach mal so ein paar Bibelverse anschauen, wo es nur um diese Rollen geht. Und wir schauen es nur ganz oberflächlich und kurz an. Aber ich hoffe, dass es in dir und mir den Wunsch weckt und die Sehnsucht, uns wirklich damit auseinanderzusetzen. Wie hat sich Gott das Ganze vorgestellt? Ich fange mal an mit einem relativ bekannten Vers, wo dann auch sehr viel drinsteht über das, was wir anschauen wollen heute Morgen. Das ist im Epheser Kapitel 5, Vers 21. Im Epheser Kapitel 5, Vers 21, das ist eigentlich so ein Grundlagevers für alles andere. Und wenn man den mal weglässt, dann läuft das meiste schon mal von vornherein falsch. Da steht nämlich drin in Bezug auf Ehe und Familie im Herrn, steht als Überschrift in meiner Übersetzung, Vers 21, da steht, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Epheser 5, Vers 21. Wenn du den weglässt, wirst du in fast allen Dingen falsch schließen. Ehe im Herrn heißt, wir sollen, oder dass die Leute das ernst nehmen, das mit Jesus und mit Gott. Und dann steht aber, in der Ehe soll man sich gegenseitig unterordnen. Das heißt, der Mann soll sich der Frau unterordnen und die Frau sich dem Mann unterordnen. Das ist eine beidseitige Sache. Man könnte auch sagen, anstatt unterordnen, muss man einander dienen. Das ist auch so ein Wort dafür. Das heißt, aus Gottes Sicht stehen die genau auf der gleichen Stufe, obwohl sie unterschiedliche Rollen haben. Aber die Rollen sollen zum gleichen Ding führen. Längerfristig. Und die Frage ist, wie soll das im Alltag aussehen? Und die Verse danach beschreiben das ein bisschen. Was mich fasziniert hat, über die Frau steht gar nicht viel drin. Für den Mann steht unglaublich viel drin. Vielleicht deswegen, weil der Männer manchmal so schwer hören. Ich lese mal die drei Verse vor, die in Bezug auf die Frau da drin stehen, jetzt in dem folgenden Abschnitt. Das ist zum einen der Vers 22, da steht nämlich drin, die Frau den eigenen Männern als den Herrn. Wird sich erstmal befremden an, wenn man das so liest. Dann steht in Vers 24, wenn aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Und dann noch der Vers 33, der letzte Teil, da steht drin, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Also nur drei Verse im ganzen Abschnitt. Ganz wichtig, unterordnen hier steht nicht im Sinne von gehorchen. Dieses Konzept gehorchen in der Bibel, das ist ein eigenes, in sich selbst abgeschlossenes Konzept, es ist nur in Bezug auf Kind, Eltern oder Mensch, Gott. Also dieses Konzept, wie wir Gehorsam verstehen, hat nichts zu tun mit zum Beispiel mit Ehe. Also Gehorsam haben wir oft Folgendes im Kopf. Vielleicht als Mann, sie muss mir gehorchen. Und wenn sie das nicht tut, dann hat es Konsequenzen. Genauso wie man denkt bei den Kindern. Aber das Denken ist grundsätzlich falsch. Und ich habe gewisse Vorstellungen und sie muss da mitziehen, so wie ich mir das vorstelle. Im Sinne von Gehorsam. Das ist nicht das, was die Bibel hier sagt. Wer als Mann so denkt, hat Vers 21 nicht verstanden. Die Frage ist, wie funktioniert es dann, dass eine Frau sich dem Mann unterordnet? Nun in allererster Linie einfach mal den Sinn, dass sie erkennt und anerkennt, dass der Mann vor Gott die Rolle hat, also die Verantwortung trägt. Jetzt, was ich so faszinierend finde, wieder in diesem Kontext ist, die Frau wird verglichen mit der Gemeinde. Also die Gemeinde, das ist nicht irgendjemand, der in der Kirche sitzt oder regelmäßig dahin geht, sondern Gemeinde sind die Menschen, die Kinder Gottes sind. Das sind Menschen, die Jesus in ihrem Leben haben. Die gehören zur Gemeinde. Und ich würde sagen, die meisten von uns, die hier heute im Gottesdienst sind, das sind Kinder Gottes. Das heißt, du und ich, wir gehören dann zur Gemeinde. Jetzt wird die Frau verglichen mit der Gemeinde. Jetzt einfach mal die Frage an dich, wie geht es dir im Alltag damit, dich Christus unterzuordnen? Wie geht es dir damit so im Alltag? Wie setzt du das um? Wie oft vergisst du das in deinem Alltag? Wie oft versagst du darin im Alltag? Und wenn du merkst, du hast darin versagt, sag dich als Gemeinde Christus unterzuordnen, Dann ist meine Frage nicht, wie reagiert dann Christus darauf? Auf dich als jemand, der versagt hat. Ich habe keine Ahnung, wie es dir geht. Aber ich versage unglaublich oft, jeden Tag, mich dem absolut perfekten, liebenden Gott unterzuordnen. Und das hat mir ganz neu vor Augen geführt, wie schwer es meiner Frau gehen muss, diese Rolle zu übernehmen in Bezug auf mich. Als Mann, der absolut fehlerhaft ist. Und es hat mir mal ganz neu wieder vor Augen geführt, was eigentlich mein Auftrag ist als Mann. Und es steht ja auch alles hier drin, phänomenal. Ich will nur drei Verse und drei Stücke ausgreifen. Und zwar, weil es Jesus widerspiegelt. Der Mann soll ja sein wie Jesus für die Gemeinde. Und wenn du Jesus anschaust, hier in diesen paar Versen da in Epheser 5, dann sind es drei Merkmale, die Jesus hat. Und zwar geht es immer um Liebe. Die erste Art oder Form von Liebe, wo Jesus beschrieben wird, ist in Vers 25. Da steht drin, Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Die Liebe, die hier beschrieben worden ist, eine aufopfernde Liebe. Jesu Opfer ist bedingungslos. Auch wenn sein Kind die Liebe mit Füßen tritt oder falsch damit umgeht, entzieht Jesus die Liebe nicht. Oder dreht Jesus sich weg und sagt, ist doch gleich los, kannst vergessen mit dem. Oder resigniert Jesus? Nie. Seine Liebe ist immer gleich und ist immer aufopfernd. Weißt du, ich denke mir manchmal, in meiner Ehe, es ist echt schade, meine Frau ist mir leider nicht da. Aber sie soll sich das einmal anhören, was ich sage. Ich denke mir oft, ja, wenn sie das nicht so macht, wie ich mir das vorstelle, dann mache ich das und das zum Beispiel auch nicht. Völlig falsch. Genau das Gegenteil von dem, was Jesus ist. Jesus als Haupt der Gemeinde, wenn du die Evangelien durchliest, hat sich selber immer wieder als der dienende Knecht beschrieben. Der dienende Knecht. Das ist ein gutes Bild für dich und für mich als Mann. Vers 26. Da wird die zweite Form von Liebe beschrieben, wie sie in Christus sichtbar wird. Da steht nämlich drin, über Jesus, um sie, die Gemeinde, zu heiligen und sie reinigen durch das Wasserbad im Wort. Also, wir wollen jetzt gar nicht so spezifisch da reingehen, weil es wahnsinnig komplex ist, aber das ist eine heiligende Liebe, die Jesus für die Gemeinde hat. Jesu Liebe für jeden Menschen hat genau drei Ziele und die sind immer genau gleich für jeden Menschen. Die erste Form von dieser Liebe in Bezug auf Heiligung ist das Heil. Das heißt die Errettung von jedem Menschen. Das zweite ist die Heiligung. Heiligung ist so viel wie, dass jeder Mensch Jesus ähnlicher wird. Und der dritte Aspekt ist Heilung. Die innere, fortlaufende Wiederherstellung des Menschen. Das ist das Ziel von Jesus Christus. Diese drei Dinge. Das ewige Heil, Heilung im Inneren und Heilwerden an Leib, Geist und Seele. Ich werde es nie vergessen, als wir geheiratet haben, die Beth und ich, da haben wir so Marriage Counseling gemacht, der Onkel von der Gemeinde, der uns getraut hat, die machen das dann immer im Gemeindeverband. Das war eine ziemlich lange Geschichte mit vielen Büchern. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, außer an einen Satz. Und ich glaube, der hat uns schon oft die Ehe gerettet. Der hat nämlich gesagt, Marriage is not about happiness, it's about holiness. Der hat gesagt, in der Ehe geht es in erster Linie nicht darum, immer glücklich zu sein, und letztendlich, dass beide Jesus ähnlicher werden. Und dieses Statement, das haben wir nie vergessen. Und deswegen will ich dich einfach heute Morgen mal fragen, als Mann. Was tust du ganz konkret im Alltag, dass deine Frau Jesus ähnlicher wird und dass sie Jesus mehr lieben wird? Was machst du da ganz praktisch? Was tust du ganz konkret, dass deine Frau Heilung erlebt? Oder heilt an Leib, Geist und Seele. die Liebe bedeutet nicht, ich liebe meine Frau, wenn sie sich heilig verhält. Sondern ich liebe sie, wie sie ist. Damit Gottes Liebe für sie sichtbar und greifbar wird. Das ist heilige Liebe. Und dann gibt es in Vers 28 und 30 noch einen dritten Aspekt von Jesus Christus, der da beleuchtet wird. Ich lese die Verse einfach vor. Epheser 5, Vers 28 bis 30. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Selbstliebe. Sich selber so annehmen können, wie Gott einen sieht. Und wenn ich das nicht kann als Mann, dann kann ich auch meine Frau sehr, sehr schwer lieben. Es bedeutet unter anderem auch, dass man als Mann Acht hat auf sich selber. Und das ist was, was ich immer wieder schmerzhaft lernen muss. Man kann nicht immer nur Vollgas geben. Es widerstrebt etwas haben. Aber im Sommer hatte ich so eine Phase, da war ich selber manchmal, ich habe überhaupt nicht mehr auf mich selber geachtet. Und weißt du was? Das hat sich sehr deutlich in meiner Beziehung zu meiner Frau verabschiedet. Es war eine Katastrophe. Hey, als Mann, da haben wir eine riesen Verantwortung. Wenn du frisch verheiratet bist, dann hast du zum Beispiel die Verantwortung, du musst irgendwie schauen, dass ihr als Ehepaar zusammenwächst, dass nicht dauernd irgendjemand da ist, der dazwischen steht zwischen euch zwei. Zum Beispiel Geschwistern oder Eltern oder Schwiegereltern kann alle möglichen sein. Ich kenne so viele Paare, die schon gesagt haben, hey, sie waren mal ein Jahr weg, nachdem sie verheiratet waren. Das war auf der einen Seite das härteste Jahr ihres Lebens, auf der anderen Seite, das war das Fundament für ihre Ehe. Deswegen sind sie heute noch zusammen. Weil sie einfach mal weg waren von allem und jedem, der sie sonst so gekannt hat. In Israel, die Ehepaare, die haben ein Jahr praktisch freiwillig von Kriegsdienst und allen möglichen Sachen. Nur als Zeit für sich selber. Wenn du Ehepaar bist und schon Kids hast, ganz ehrlich, meistens dreht sich alles um die Kids von früh bis spät. Und es ist deine Aufgabe als Mann, Freiraum zu schaffen und zu planen. Sonst bleibt es immer nur traurige Konjunktive. Wenn dein Ehe kaputt ist, ist deine Familie auch kaputt. Und für Leute nach den Kindern ist es auch ganz auch wichtig, bewusst Dinge zusammen zu machen, Projekte anzulegen, Dienste anzulegen, irgendwie gemeinsame Dinge zu finden, die man noch machen kann als Ehepaar. Das war mal in Bezug auf den Mann. Dann steht in der Bibel viel über das Muttersein, die Rolle der Mutter. Ehrlich gesagt, das steht da auch nicht. Sprüche 31 zum Beispiel, kannst du mal ganz durchlesen, da stehen ein paar Sachen drin, da will ich jetzt gar nicht bloß da reingehen. Sprüche 1, Vers 8 steht im Bibelvers über die Mütter und da geht es um die Weisung der Mütter. Das hebräische Wort für Weisung ist Gesetz der Mütter. Also irgendwie geht es darum, dass die Mütter die Aufgabe haben, die Kids anzuweisen oder Regeln aufzustellen, Gesetze zu machen, in Anführungszeichen. Jesaja 66, Vers 13 war vor ein paar Jahren Jahreslosung. Da geht es darum, dass die Mutter ein Tröster ist in Bezug auf die Kinder. Und in 1. Thessalonicher 2, Vers 7, da geht es darum, dass die Mutter die Kinder pflegt. Und wenn du mal reinschaust in die Bibel, die meisten Frauen haben das tatsächlich, diese weiblichen Attribute haben die auch so ausgelegt. Auf der anderen Seite gab es in der Bibel genauso Frauen, die haben gekämpft, die haben andere ermordet und die haben Rechtsprecher waren die oder sonst irgendwas. Haben Führungspositionen gehabt, gab es auch in der Bibel. Dann in Bezug auf das Vatersein gibt es viel, viel mehr Bibelstellen. Aber wenn man so zusammenfasst, könnte man sagen, sie sind in einem Vers alles zusammengefasst, was über die Väter drinsteht in der Bibel. Und zwar in Epheser Kapitel 6, Vers 4. Ich lese euch den mal vor. Ein Satz, da steht nur drin, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also, zwei Anweisungen. Tun eine Sache und die andere Sache tun nicht. Was wir Väter nicht tun sollen, ist unsere Kinder, das finde ich so interessant, was da drin steht, zum Zorn reizen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Vor allem für christliche Väter. Wir brauchen eine gesunde Balance zwischen Ja und Nein. Nicht immer nur Nein und alles ist ungeistlich. Wenn, dann müssen wir das auch den Kindern erklären können. Warum haben wir da ein Nein? Und wenn du immer nur zu allem Nein hast, dann kann ich mit dir wetten, du reizt die Kinder zum Zorn. Das weckt Rebellion. Oder auch die Balance zwischen Rat und Tat als Väter. Es gibt manche Väter, die haben Rat und Rat und Rat und Rat und Rat. Aber weißt du was, wenn du deinen Kindern immer nur Ratschläge gibst und ihn nie zur Seite stehst und mal unter die Arme greifst, dann wirst du wahnsinnig als Kind. Dann wirst du richtig zornig. Es braucht eine Balance zwischen den zwei. Nur schlaue Sprüche machen einen zornig. Oder Widersprüchlichkeit. Heute machen wir es halt mal so und morgen machen wir es halt mal so. Das erregt Zorn in Kindern, Frustration. Die brauchen eine Konsequenz, eine Beständigkeit. Was auch Zorn erregt ist, wenn du alle Kinder versuchst, genau gleich zu erziehen. Die Kinder, die sind so unterschiedlich. Und ja, wir sollen keinen bevorzugen. Aber nicht jedes Erziehungskonzept funktioniert bei jedem Kind gleich. Also das soll man nicht tun. Wir sollen unsere Kinder nicht zum Zorn reizen. Aber was wir tun sollen, und das hört sich jetzt auch erstmal schräg an, in der Zucht und Ermahnung des Herrn sollen wir sie großziehen. Nur dieses Wort aufziehen hier, wenn wir es mal vom Urtext her anschauen, heißt so viel wie nähren, pflegen, lieben und was auch interessant ist, freundlich mit ihnen reden. Das bedeutet aufziehen. Hier, in dieser Bibelstelle. Zucht steht für Disziplin. Sogar durch Bestrafung steht drin, in der Übersetzung. Wie auch immer das dann aussieht. Ganz wichtige Sachen für die Väter. Das ist nicht Mamas Job, die Kinder denn ständig zu bestrafen. Und es braucht eine Balance zwischen den zwei. Zwischen dem Lieben, Pflegen, freundlich reden. Und auf der anderen Seite mal klar sagen, bumm, so läuft's. Und wenn nicht, dann hat's ausgerufen. Auch wieder eine Balance. Und dann steht da drin Ermahnung. Und Ermahnung heißt nicht, du sollst die ganze Zeit nur rummotzen. Das hast du da falsch gemacht und das musst du so machen und was weiß ich was alles. Sondern das heißt so viel wie entgegentreten und prägen im Sinn von viel tiefer prägen als nur durch Reden. Sondern das Herz von jemandem prägen. Das ist deine Meinung. Und die schönsten Verse in Bezug darauf, was das für den Alltag heißt, stehen im 5. Buch Mose. Ich lese euch da mal 2 Verse vor. 5. Buch Mose, Kapitel 6, und ich lese mal Vers 6 und Vers 7. Da steht nämlich drin, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein, für die Väter. Und dann steht drin, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und jetzt kommt der Alltag. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Also, dass wir Väter Kinder prägen, soll in jedem Lebensumstand die ganze Zeit stattfinden. Nicht nur, wenn wir abends Familienandacht machen, was uns irgendwie ist. Sondern schon morgens, wenn wir aufstehen. Wenn wir zu Hause sitzen, wenn wir unterwegs sind, wenn wir uns hinlegen, rund um die Uhr beschreibt es. Und weißt du, um sowas möglich machen zu können, muss man präsent sein als Vater. Das geht gar nicht anders. Dann steht in der Bibel auch was drin über die Kinder. Das ist auch total interessant. Schade, jetzt sind die kleinen Kinder alle draußen. Ja? Aber könnt ihr denen anders sagen? Wissen die eh schon. Wenn sie im christlichen Elternhaus aufwachsen, das hören sie gleich mal. Da steht nämlich drin, Epheser 6, Vers 1 bis 3. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Darum ist dieses Wort gehorchen. In Bezug auf Kinder. Die Kinder sollen den Eltern gehorchen. Und es ist eine bestimmte Lebensphase. Und die Lebensphase ist irgendwann auch mal wieder vorbei mit dem Gehorchen. Dann wird dieses Wort Ehren viel wichtiger. Weil das Wort Ehren bezieht sich auf jede Lebensphase. Im Kleinkindalter ist Ehren vielleicht eher so eine Art von Bewundern. Boah, mein Papa. Wenn man dann älter oder Teenager oder bis hin zu Erwachsenen, dass dieses Wort Ehren vielmehr so ein Anerkennen oder jemanden achten. Und das ist ein Riesenthema in jedem Alter. Und ich sehe das nur so gut in meinem eigenen Leben, was das für eine riesige Herausforderung ist. Die Eltern zu achten bei Meinungsverschiedenheiten, bei Konfrontationen. Und ich merke ganz arg, wenn ich das tue, bin ich Vorbild für meine Kinder. Wenn ich es nicht tue, bin ich auch Vorbild für meine Kinder. Warum ist es so wichtig, die Eltern zu ehren? Weil das Gebot ist mit Verheißung. Das öffnet Schleusen aus dem Himmel. Segen fließt darunter, wenn man die Eltern ehrt. Dann steht was drin in Bezug auf die Witwe. Das lese ich jetzt gar nicht vor, könnt ihr selber mal lesen. 1. Timotheus 5, Vers 3 bis 16. Und da sage ich auch nicht viel dazu. Da geht es eigentlich überwiegend nur um jüngere Witwen und ältere Witwen. Jetzt weiß ich, hier sind viele Witwen auch drin. Über junge Witwen steht grundlegend drauf, hey, heiratet schnell wieder. Über ältere Witwen steht drauf, drin, hart auf Gott und betet. Also Witwen sind eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Großfamilie. Dann gibt es was für ältere Männer. Lest euch das mal vor. Also je nachdem, werden mittlerweile sein, dass ich erst 80 alt. Aber ihr müsst jetzt mal schauen, ab wann zählen ältere Männer. Ich lese euch da mal was vor, und zwar in Titus Kapitel 2, Vers 2. Das ist nur ein Vers. Da steht drin, der Timotheus soll die Alten anweisen, dass sie die alten Männer, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Ich habe das vorgelesen, anhand von unserer Art und Weise, wie wir Gesellschaft mittlerweile haben und leben, hat sich der Druck auf junge Familien enorm zugespitzt. Das gab es noch nie in der ganzen Geschichte. Und deswegen sagt der Paulus zum Timotheus, hey, erinnere die alten Männer daran. Weil alte Männer, die neigen manchmal dazu, sich in sich selber zu verlieren, vor allem dann, wenn sie in Rente gehen, da haben sie auf einmal Zeit. Manche in ihrer Geistlichkeit, manche in ihren Hobbys, manche im Arbeiten, manche im Sport, das ist völlig egal. Aber bis zur Industrialisierung hier hattest du als älterer Mann gar nicht die Chance. Du hast in deiner Zippe gelegt und da warst du ständig involviert. Mittlerweile hat sich das gewandelt. Da steht zum Beispiel drin, man soll sich daran erinnern, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Und ich habe ein Buch angefangen zu lesen, muss dazu sagen, es ist aus Amerika und ist mit amerikanischen Statistiken. Aber in Bezug auf christliche Männer. Und die haben herausgefunden, nur einer von 10 hat ein gutes Ende. Meistens entgleisen sie irgendwo im Alter, die Männer. Gehen sie irgendwo in irgendwelche Extreme. Und ich werde es nie vergessen. Wir hatten damals auf der Bibelschule viele alte Gastlehrer. Und einer, das war der, also einer der vorbildhaftesten Christen, die ich jemals im Leben getroffen habe. Und der hat bei jedem Gebet hat er geendet und hat gesagt, let me finish well. Hat Gott darum gebeten, dass er ein gutes Ende hat. Und ich habe immer gedacht, oh, das ist bescheuert, das kannst du ersparen. Das hast du 50 Jahre in Jesus gelebt, was soll denn da noch schief gehen? Aber steht so oft drin in der Bibel, schau auf ihr Ende. Und als junger Familienvater, gut, ganz so jung bin ich auch noch, aber als jüngerer Familienvater kann ich nur sagen, hey, junge Männer, wir brauchen euch. Die Welt, die braucht euch. Die jungen Familien, die brauchen euch. Die sind sonst manchmal hoffnungslos überfordert. Google weiß zwar theoretisch alles, hat aber nur Lebenserfahrung. Und weißt du, wenn ich schaue, was mein Vater zum Beispiel mein Jungsvater gibt, in Bezug auf Eisenbahnreparierung und so Zeug, das könnte ich nie leisten. Das braucht es in unserer Familie. Wenn ich anschaue, zum Beispiel, was der Eugen oder der Werner Kern, was für Bereicherung sie für uns als Familie, nur weil wir mal im Widerstand haben und ihnen das zeigen und erklären und was weiß ich was alles, das braucht es. Das braucht es gegenseitige Miteinander. Deswegen die älteren Männer, das spielt eine Riesenrolle, hat eine Riesenverantwortung. Dann kommen die älteren Frauen auch noch dran, das lese ich auch mal vor. Drei Verse. Timotheus Kapitel 2, Titus Kapitel 2, Vers 3 bis 5. Ebenso die alten Frauen, wer auch immer alt ist, in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen, nicht verleugnerisch, nicht Sklaven von vielen Weinen, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, die euch nicht arbeiten, das wird uns manchen Männern sofort wieder gefallen, gütig zu sein den eigenen Männern, sich unterzuordnen, damit das Wort Christi nicht verletzt wird. Also ich kann euch nur Mut machen, ich studiere das alles mal durch, ich kann das nur kurz anreißen. Aber mir ist sofort in den Sinn gekommen, als ich auf der Bibelschule war, waren wir nur 5 Bibelschüler und wir mussten kochen, jeder von uns. Wir waren 3 Jungs und 2 Mädchen. Wir 3 Jungs haben, würde ich mal sagen, super gekocht und die Küche hat danach auch super ausgesehen. Die 2 Mädels, das war das Erste. Die hatten beide Mütter, die waren ständig arbeiten. Ältere Frauen, die Welt braucht euch, glaubt es. Die junge Familien brauchen euch. Es gibt so viele Dinge, die kann man nur weitergeben oder nur auf die harte Tour alleine. Weißt du, meine Schwiegermutter ist eine ganz phänomenale, tolle, jesusliebende Frau. Hat sie immer gearbeitet. Und als die Bäcker mich geheiratet haben, ich bin davon ausgegangen, ja klar, eine Frau kann kochen. Ja, die Bäcker war anders. Jetzt hat sie es darum nichts, gell? Aber in Bezug auf ganz viele Themen, wo ich gedacht habe, das ist doch ganz normal. Es war so ein riesen Stressfaktor und Brandherd unserer Beziehung. Und ich habe das oft an die Beth ausgelassen, dabei konnte die Beth gar nichts dafür. Das war schon ganz anders. Und auch an alle christlichen Mütter, die sind oft so unmann mit ihren Kindern. Und da sind die christlichen Mütter manchmal noch viel extremer wie alle anderen Mütter. Man meint, man muss den Kindern immer alles abnehmen. Und ihnen immer was Gutes tun. Oft in dem Glauben, sie tun ihren Kindern was Gutes dadurch, den Töchtern. Also total kurzsichtig. Auf Kurzsichtigkeit ist es ja ganz nett. Aber in Bezug auf lange Sicht ist es echt eine Katastrophe für den Alltag und fürs Leben. Wenn man den Kindern so viel abnimmt. Und dann steht noch 2 Sätze drin für die jungen Männer. Gell? Manche jungen Männer haben auch gar nichts gehört. Da steht drin, Vers 6 und Vers 7, ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre Beweise, Unverdorbenheit und Würde im Ernst. Da steht drin, dass man die jungen Männer ermahnen soll oder anhalten soll zu was. Und um junge Männer zu ermahnen und anzuhalten, muss man gleich mal dazu sagen, ist eins ganz arg wichtig in unserer Zeit mittlerweile, Beziehung. Vor ein paar Jahrzehnten noch hat es gelangt, wenn du älter warst, um einem jungen Mann was zu sagen. Und er hat es respektiert und hat es auch ein Stück weit ernst genommen. Heute interessiert es niemand mehr, wer du bist und wie alt du bist und was du schon kannst. Wenn du zu einem jungen Mann keine enge Beziehung hast, wird er nichts von dir annehmen, in den meisten Fällen. Dagegen, wenn du eine enge Beziehung hast, würde ich behaupten, junge Männer sind sehr wohl bereit, sehr viel anzunehmen von den älteren Männern. Und wozu soll man sie anhalten, die jungen Männer? Dass sie besonnen, vernünftig und vor allem, das was es auch heißt, anhand vom Urtext, verantwortungsbewusst leben. Nicht nur große Schwätzer, Riesenklappe, sonst muss auch was dahinter sein. Du darfst ja gerne eine große Klappe haben, habe ich auch immer gehabt. Und ich merke das bei den Getaways. Hey, wir haben so viele junge Mitarbeiter, da weißt du von vornherein, wenn ich dem Verantwortung übergebe, das geht schief. Aber was ich auch merke, ist, wenn ich die Verantwortung übergebe, das zulasse und der merkt, dass ich das zulasse, dass es auch okay ist, mal Fehler zu machen. Und man dann darüber redet, über die Fehler. Da wächst er enorm, so ein junger Mann. Und deswegen mein Wort an euch, liebe Männer, hey, wir brauchen euch. Die Welt braucht euch und vor allem die Familie braucht euch als junge Männer. Unsere Kids und Teenies, die brauchen euch, junge Männer. Denn mir ist sehr wohl bewusst, relativ schnell bin ich völlig uncool für mein Kind. Da brauchen die jungen Männer als Vorbild. Und das kann ich nicht sein. Aber manche von euch können es. Ich bin da ganz hart oft dafür, dass Gott junge Männer schenkt für meine Kinder, an die sie aufschauen können, wenn ich mal auch bin. Wie gesagt, jetzt haben wir mal kurz über jede Rolle mal geschwätzt. Kann man nur machen, schauen wir rein. Mir ist auch klar, dass ich einen großen Schwerpunkt auf Männer gelegt habe. Vielleicht deswegen, weil ich selber Mann bin und weil mir Gott selber sehr viel gezeigt hat. Vielleicht aber auch deswegen, weil es dieses Statement oder diese Phrase gibt: Der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Warum Familie so aussieht, wie sie im Moment aussieht in Deutschland, hat viel zu tun mit Männern, die entweder Jesus ernst nehmen oder Jesus mit Füßen treten. Aber mir ist einfach nur bewusst geworden, ich habe keine Ausrede als Mann. Deswegen brauche ich Jesus in meinem Alltag, jeden Moment. Ich habe das vorher gesagt, man muss es immer auf längere Sicht sehen. Ich will abschließen mit dem Vers aus dem 2. Mose 34, wo die Bibel uns das bewusst macht, was das für Dimensionen angeht. Entscheidungen von einer Person. Lesen wir mal vor 2. Mose Kapitel 34, Vers 6 und Vers 7. Und zwar steht da drin: Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Und dann steht drin, Vers 7, 2. Mose 34, Vers 7, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergeben und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft ist, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern und an der dritten und vierten Generation. Dein Leben und dein Handeln wird die nächste Generation beeinflussen. Bei den Geldwäldern hatten wir vor einiger Zeit Kinder. Wenn die gefragt hast, und was macht ihr mal mit eurem Leben? Weißt du, was die alle gesagt haben? Alle? Hartz IV. Das waren Kinder aus Familien oder Familienkonstellationen, die schon in der dritten Generation arbeitslos waren. Das prägt Generationen. Das fängt irgendwo mal an. Mit einer Entscheidung oder mit irgendwas, was passiert ist, wie auch immer. Das ist ja nicht immer nur das eigene Schuld. Aber das zieht sich oft durch Generationen durch. Und das ist schon fast peinlich, das zu sagen, weil es so viele Bänders sitzen, aber ich sage es trotzdem. Weißt du, bei Bänders läuft auch nicht alles rund als Großfamilie. Die werden auch aneinander schuldig und die kriegen sich auch manchmal die Haare. Aber die Segensspur, die die hinter sich herlassen, das ist sogar menschenbewusst, die gar nichts mit Jesus zu tun haben. Das fällt ihnen auf. Über Generationen hinweg, das macht was mit uns. Und vielleicht als Fazit: Wir Christen, wir haben immer wieder fatale Anmaßung zu sagen, genau so ist es biblisch in Bezug auf verschiedene Rollen und alles andere ist weniger geistlich. Und ich habe gelernt, jeder von uns hat ganz viel Prägung mitbekommen. Das ist einfach mal da, ohne zu gut oder schlecht zu sein. Das ist einfach so. Und ich kann mich noch daran erinnern, als der Bruder von der Beth geheiratet hat. Sie ist Ärztin, er war Polizist. Da haben die letztendlich, sie sind übereingekommen, okay, sie ist Ärztin, sie verdient viel mehr, also schafft sie halt und er bleibt zu Hause mit den Kids und versorgt die Kids. Ich habe nur gedacht damals, liebe Zeit, wie kannst du das machen? So von der Bibel her. Ich habe das jetzt jahrelang beobachtet bei denen, ich könnte es mir immer noch nicht vorstellen. Auf der anderen Seite sehe ich, wie die miteinander umgehen, wie die Familie leben. Und da frage ich mich manchmal, wo liegt mehr Segen Gottes drauf? Wenn vielleicht manchmal Ausnahmen da sind oder was anderes ist, als ich mir zumindest biblisch vorstelle. Oder wenn die Rollen irgendwie so festgelegt sind und bumm, so muss es sein und deswegen alles zerbrechen kann. Wo liegt mehr Segen Gottes drauf? Jemand hat mal gesagt, wie angenehm sind Menschen, die andere nicht ständig ändern müssen, sondern sie aushalten können. Und deswegen will ich dich heute Morgen fragen, wie ernst nimmst du Familie? Wie viel investierst du? Betest du für Familie? Manche fasten eine ganze Woche dafür, dass sie kommen. Was ist dir Familie wert in Bezug auf deine Alltagsgestaltung? Das wird sich nie ändern. Familie ist die wichtigste Zelle in der Gesellschaft. Ist diese Zelle krank, wird die Gesellschaft auch krank. Ist diese Zelle gesund, wird die Gesellschaft blühen. Und vielleicht ist unser größtes Zeugnis, unsere größte Aufgabe und unser größter Einfluss als Christen in der Gesellschaft die Familie. Familie nach Gottes Idee. Zu werden, zu sein, zu leben. Und vor allem andere daran teilhaben zu lassen. War fast eine Bibelstunde, gell? Aber das ist einfach ein Thema, das treibt mich gerade unglaublich rum. Das Phänomenal ist, das sind wir alle angesprochen. Jeder von uns ist irgendwo da in dem ganzen Leben. Jetzt bete ich einfach noch um Gottes Hilfe. Himmlischer Vater, ich bin so dankbar, dass du ein wunderbarer, einzigartiger, perfekter Gott bist. Und alles, was du designt hast, was du geschaffen hast, ist absolut perfekt. Und Jesus, ich will beten dafür, dass wir das, was du sagst, ernst nehmen. Dass du uns beistehst und hilfst. Und dass wir miteinander auch immer wieder neu lernen, so barmherzig zu sein und so gnädig miteinander umzugehen, wie du es mit uns machst. Jesus, lass uns zu Menschen werden, die nicht immer nur versuchen, andere zu ändern, sondern die immer wieder neu auf dem Tier die Kraft haben, andere einfach mal stehen zu lassen und sie in allererster Linie auch mal anzunehmen, so wie sie sind. Gerade auch in unseren Familien. Und Jesus, ich will beten dafür, dass die Art und Weise, wie wir heute leben, Segensspuren hinterlässt, Herr Jesus, die bis in die nächsten Generationen reinfließen, damit Leben entsteht. Wir loben dich und wir preisen dich, dass du ein wunderbarer, naher und einzigartiger Gott bist. In Jesu Namen. Amen.